Nee, auf unsere.
Ja, naja, ist schon eher deine Couch, wenn wir ganz ehrlich sind.
Prost, Prost. Und alle, die uns zuhören. Willkommen an unserem Hirnstammtisch.
Willkommen, willkommen.
Es geht heute um
uns.
Genau.
Um uns, unseren Job, unsere Ideen,
unsere Berufung,
unsere
Passion, Leidenschaft.
Ja,
genau. Ich fange mal an. Ich bin Christine. Ich bin 43 Jahre alt. Sagt man das Alter? Ja, kann man ruhig sagen. Ist egal. Mama von zwei wunderbaren Kindern, verheiratet und habe mit meinem Mann eine Praxis für Ergotherapie. Nächstes Jahr, Leute, bin ich einfach 20 Jahre Ergotherapeutin.
Woo!
Verrückt, oder? Mhm. Also, fühlt sich noch nicht so an. Ja, ich bin Ergotherapeutin aus Leidenschaft.
Das bist du.
Ja. Oh Gott, das ist aber auch auf Knopfdruck zu erzählen, worum es eigentlich
geht. Ja,
das
ist voll schwer.
Das ist echt schwer. willst du um was wissen?
Wie bist denn du zu dem Job gekommen? Sage mal.
Ja, wie bin ich zu dem Job gekommen? Jobcenter. Nein. Also irgendwie schon, irgendwie auch das. Also mein eigentlicher Berufswunsch war immer, Psychologie zu studieren. Die netten Lehrer meiner Schulzeit haben mir dann schnell den Zahn gezogen und haben mir gesagt, nee, du bist ein bisschen zu dumm für. Und dann wusste ich lange nicht, was ich machen sollte und habe dann gedacht, dann brauche ich auch kein Abitur.
Ich werde Ergotherapeutin.
Nee, noch nicht. Ich wusste dann ehrlich gesagt noch nicht, was ich werden wollte und habe einfach auf eigene Faust die Schule abgebrochen. War der Jahrgang, der mal 13 Jahre zur Schule gehen musste, nach der 12. dann, und habe ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Da gab es, da bist du ja dann eingesetzt, ein ganzes Jahr in irgendeiner Einrichtung. Ich war in der Grundschule. Und mein Job war damals, witzig, mich um die hyperaktiven Kinder zu kümmern. Du auch?
Ja.
Das ist ja witzig.
Ja, also zumindest in einem Schulpraktikum habe ich auch, war ich sowas wie ein E-Helfer, nur halt nicht bezahlt.
Ja, genau. Ich auch. Das habe ich ein ganzes Jahr gemacht. Und mit Unterbrechung gab es immer so eine Woche mit den Seminar, also mit dem FSJ-Leitern dann. Bist du dann weggefahren und hast dann da irgendwo gecampt am See in irgendwelchen Bungalows oder so. Das war eigentlich ganz cool. Und einer davon, das war so ein ganz Verrückter, der war auch Ergotherapeut. Und der hatte irgendwie, ich weiß nicht, glaube ich, ganz viele Kinder. Und der hat in einem alten Bauwagen gewohnt. Und eines Lagerfeuerabends erzählte mich, dass er Ergotherapeut ist oder gelernte Ergotherapeut. Und dann dachte ich, okay, cool. Das ist ja, kannte nur Physiotherapie, weil meine Schwester, muss ich dazu sagen, behindert ist. Und so ein bisschen Therapieerfahrung hatte ich dann schon da. Aber Ergotherapie sagte mir bis dahin gar nichts. Und dachte nur, Hammer. Job, kreativ, mit Menschen. Das wollte ich unbedingt machen. Fand ich ganz toll. Und dann war ich unter anderem aber auch nochmal in so einem Jobcenter, um vielleicht jetzt hier den Bogen wieder zu schließen. Vielleicht schneiden wir es auch einfach raus. Und ich sollte eigentlich laut diesen Test, kennst du den man da machen musste, sollte ich Grundschullehrerin werden. Pass auf, für Kunst und Sport. Und da habe ich gedacht, da kannst du auch Ergotherapeutin werden. Und habe mich dann daraufhin in Schwerin damals beworben. Da komme ich ursprünglich her, oben aus Mecklenburg-Vorpommern. Und habe dann da meine Ausbildung gemacht und habe gedacht, das war im Vergleich zu meinen 12 Jahren Schule die schönste Zeit, weil ich endlich etwas machen konnte, was so Sinn ergab. Und da hatte ich schon mein Faible für die Pädiatrie und für die Neurologie. Also da ging das schon los. Ich hatte zwei ganz tolle LehrerInnen und die waren so passioniert. Und da habe ich gedacht, ja, das ist meins, das ist genau meins, mochte ich total gerne. Hat mir Spaß gemacht und war so, sensorische Integration war schon immer ein Thema bei mir. Hab mich da auch selbst gefunden. Also die Arbeit mit Kindern ist ja meinem Wesen doch sehr ähnlich. Ja? Also es ist alles ein bisschen leicht und ein bisschen spielerisch und trotzdem, wie gesagt, einen Sinn dahinter zu haben, das war so mein Einstieg in die Ergotherapie, genau.
Wundervoll.
Ja, und dann habe ich ja erst noch in Schwerin gearbeitet, in Hamburg dann gearbeitet, da meinen Mann kennengelernt. Und der hat mich dann nach Magdeburg verschleppt. Und da bin ich.
Vielen Dank, Micha.
Ja, und jetzt haben wir unsere eigene Praxis. Das ist total toll. Also ich als alter Moro mag ja diese Selbstbestimmtheit sehr gerne.
Darauf, was du nicht sagst.
Darauf gehen wir später nochmal ein. Yeah. Weil das ist nämlich das Thema für unsere heute Podcast-Folge. Das Nervensystem und überhaupt für unseren Hirnstammtisch, ne?
Mhm.
Genau. Deswegen hier ein Stammtisch.
Ah. Stammtisch.
Ja, genau. Das ist mein Ergotherapie-Werdegang. Ja. Erzähl du doch mal.
Okay. Ja, ich hatte auch Psychologie überlegt zu studieren, irgendwie in die Medizin zu gehen, irgendwie irgendwas mit Menschen, soziale Arbeit. Und dann habe ich mir überlegt, schlau wie ich war, okay, ich teste das erstmal und wollte überall ein Praktikum machen. Hab dann in der Ergotherapie angefangen, in der Praxis, hier um die Ecke, und war so überzeugt von dem Beruf, weil ich dachte, okay, das ist es. Das vereint ja alles. Es vereint Medizin, es vereint Psychologie, es vereint Handwerk mit so ganz kreativen Arbeiten, und ja, du kannst letzten Endes in jedem Bereich, mit jedem Krankheitsbild, mit jedem Alter, also Menschen verschiedene Altersgruppen, du kannst mit allen zusammenarbeiten. Du kannst dir irgendwie, der ist so vielfältig, der Beruf, dass ich nie das Gefühl hatte, ich muss mich irgendwie festlegen auf irgendwas. Das war meine größte Angst. Ich kann mich sehr schlecht entscheiden. Und dieses, okay, ich habe hier einen Beruf und kann alles damit machen. Super. Das ist für die weniger Entscheidungsfreudigen unter uns das Allerbeste.
Ja, das stimmt.
Ich empfehle es auch jedem. Wer doch Ergotherapeut. Zugegeben, sollten das vielleicht nicht alle machen, denen ich das empfehle. Aber ja, naja, ein paar habe ich schon angesteckt.
Ich auch.
Sehr und schön. Dann bin ich nach Osnabrück gezogen für ein duales Studium in der Ergotherapie, denn da kann man das auch dual studieren. Also man hat die Ausbildung und dann hatten wir einen Tag in der Woche das Studium. Und das war auch ganz, ganz toll. Und meine Lehrerinnen, das waren alles, nee, gar nicht. Doch, LehrerInnen. Die waren alle auch so passioniert und die hatten da richtig Bock drauf, auf das, was sie so gelehrt haben. Haben alle irgendwelche Fachbücher schon geschrieben und irgendwelche, weiß ich nicht, Dinge implementiert im Berufsalltag. Also die waren wirklich super toll. Und das hat mich angesteckt. Und sowieso, also in dieser Ausbildungszeit, wie du das auch schon beschrieben hast, was zu machen, was so sinnerfüllend ist und wo die Themenbereiche auch alle so ineinandergreifen. Also ich finde generell ist es schon einfach ein sehr ganzheitlicher Blick, weil man halt so viele Ecken beleuchtet. Hm. Auch wenn mir das jetzt aus meiner heutigen Sicht lange nicht ausreichen würde, was man da so in einer Ausbildung lernt. Und trotzdem, ja, glaube ich, ist der Beruf, wenn man da Bock drauf hat, ganzheitlich irgendwie mit Menschen zu arbeiten, ein sehr guter Einstieg.
Das stimmt, ja.
Und so kam es, dass ich meine Ausbildung und das Studium beendete. Erstmal die Ausbildung. Den Bachelor habe ich noch geschrieben und habe dann nebenbei eine Arbeitsstelle gesucht in Magdeburg. Und so fand ich zu Micha und Christine. Habe mich hier beworben, war direkt ganz angetan und wollte eigentlich immer in die Psychiatrie, früher oder später. Naja, das hat sich jetzt nun wohl erledigt.
Sie traf auf mich.
Ich traf auf Christine und dann. Ja, und auch generell, das, also die Art und Weise, wie ich hier arbeiten kann bei euch, hätte ich nirgendwo anders machen können. Hm. In der Art und Weise, so frei und so selbstbestimmt auch und so kreativ, wie ich mich hier ausleben kann. Ja, das hätte ich nirgendwo anders machen können und erst recht nicht in irgendeinem Klinikkontext.
Nee.
Von daher, ciao, das mache ich in meinem Leben wahrscheinlich nicht mehr. Hoffentlich.
Oh, nee, das sehe ich dich auch gar nicht. Überhaupt nicht. Ich glaube, da würdest du auch echt wie so eine Prüme.
Ich meine, ich fand es auch damals ganz cool, so in den Praktika und so. Und ich habe die ja fast alle im Psychbereich gemacht. In der Tagesstätte, da konnte man schon auch recht frei arbeiten. Ich hatte dann halt einfach laufend irgendwelche Gruppen. Die Ernährungsgruppe und die, keine Ahnung, was für eine Gruppe. Und die liefen auch richtig gut. Also normalerweise kamen dann irgendwie so drei Hanseln zu den Gruppen von den Ausbildern und bei meiner Gruppe saßen 30 und alle dachten sich so, Allerdings muss man dazu sagen, dass dieser Job, du machst halt einfach jahrzehntelang im Zweifel ein und dasselbe mit ein und denselben Leuten. Ich glaube, das ist auch, wenn du da als Praktikantin hinkommst, das ist vielleicht noch ganz cool, weil für dich ist es halt neu, aber ich glaube nach ein paar Jahren, ja, es ist wahrscheinlich auch sehr ermüdend. Dann hast du da vielleicht auch keinen Bock mehr. richtig coole, vielleicht schon.
Ich glaube, das ehrlich gesagt, glaube ich, das ist auch typabhängig. Du kannst natürlich auch ein und dasselbe machen in der Praxis.
Ja, voll, das stimmt.
Und du kannst aber auch kreativ und engagiert und ambitioniert sein in der Klinik, ne? Und oder in einer Tageseinrichtung oder wie auch immer. Ich glaube, es ist typabhängig. Aber das war ja auch ein Grund, warum wir dich eingestellt haben. Und das, wie gesagt, ich erzähle ich immer wieder gerne.
Ich das liebe
erste,
die Geschichte.
Was Micha zu mir sagte, ist, da hat sich jemand bei uns vorgestellt, oh, das könnte deine beste Freundin werden. Ihr versteht euch auf alle Fälle. Und ich hatte sie weder gesehen, noch gehört, noch irgendetwas. Und ja, Micha hat uns
verkuppelt.
Ja. Oh, ja, das stimmt. Ja. Ja, genau.
Schön.
So, und dann, haben wir zusammen gearbeitet.
Jetzt schon ein paar Jahre. Ne? Ja, 5 Jahre.
Krass.
Ich meine, zwischendurch war ich noch schwanger und habe ein Kind bekommen. Da war ich ein Jahr raus.
Ja.
Mehr als ein Jahr. Aber trotzdem haben wir uns währenddessen ja auf dem Laufenden gehalten.
Ich wollte gerade sagen, und aus unseren Küchentischgesprächen sind Wohnzimmertischgespräche geworden bei dir. Und
dann, mit schmatzendem Baby.
Ja, das stimmt.
Ja.
Oh,
ja. Und Stilltee.
Oh, ein schön asiatisches Essen.
Stimmt.
Das war sehr lecker.
Ja.
Und dann kamst du endlich wieder.
Gott sei Dank.
Hattest du im Vorfeld schon ein bisschen was in die Wege geleitet? Irgendwelche Vorträge?
Ja. Na, die Vorträge. Habe ich die Vorträge schon in die Wege geleitet?
Du hast den Vortrag in die Wege geleitet in der Kita. Hier?
Ich habe die Arbeit in der Kita auf jeden Fall in die Wege geleitet.
Und
ich
glaub, auch den Vortrag.
Echt?
Du hast gemeint, das wäre doch eine richtig gute Idee. Und ich glaube, eine Woche später, als wir alle total angefixt waren, dachte, oh mein Gott, ja, das machen wir, hast du gesagt, du bist schwanger. Und dann dachte ich, das mache ich aber nicht alleine. Und habe es ganz geschickt, 1,5 Jahre
verschoben.
Bis du wieder kamst und wir dann endlich den Vortrag gehalten haben.
Stimmt, wir hatten ja noch überlegt, ob ich das vielleicht auch mit, also in der Elternzeit gegebenenfalls machen kann. Stimmt.
Ja, aber da kam ja Corona dazwischen.
Ja, deswegen, auch das.
Das war ja dann auch nochmal, naja, egal.
Ja, schöne Zeit.
Und dieser Vortrag sollte zu
der Beginn für alles werden.
Genau.
Ja.
Und das ist unser Herzensthema.
Genau.
Darum geht's heute auch. Um das Nervensystem.
Genau, denn wie wir ja gerade schon so ein bisschen angeteasert haben, Christine kommt eigentlich aus der Pädiatrie-Ecke, also der Arbeit mit Kindern.
Ach so, hätte ich vielleicht mal sagen sollen.
Ja, ja, alles gut. Ich kläre das hier nochmal auf. Der Erklärbär Antonia ist wieder am Start. Genau, und ich komme eigentlich eher aus dem psychiatrischen Bereich. Ja, und so haben sich dann unsere Leidenschaften irgendwie kombiniert, weil letzten Endes ist das eine mit dem anderen schon sehr verwoben. Und zwar aus heutiger Sicht viel, viel mehr verwoben als, also, ja, ich finde, es wird immer so ein bisschen, also unterschätzt auch und in der Medizin nicht so, ist nicht so präsent einfach.
Ja.
So diese Zusammenhänge zwischen, wie war Schwangerschaft, wie war die Geburt, wie war das erste Lebensjahr des Kindes und wieso hat Person XY vielleicht eine handfeste Depression? Mit 30, 35, 95. Ganz egal. Ja.
Ja.
Ist der alkoholfrei, ja?
Der ist alkoholfrei.
Oh, Gott sei Dank, der ist super lecker.
Oder? Mhm. Der schmeckt doch wie...
Ja. Ich gieße uns gleich noch mehr ein.
Ja. ja, gieß mal ein.
Lecker, lecker.
Ach, dieses Geräusch. Super schön. Soll ich nochmal erzählen, wie ich zu dem Thema frühkindliche Reflexe eigentlich gekommen bin?
Auf jeden Fall.
Das ist meiner wunderbaren erstgeborenen Tochter zu verdanken. Mittlerweile 12 Jahre, war ein Schreibaby. Und lustigerweise, weiß ich nicht, das Universum meinte es nett mit uns, weil wir in dem Geburtsvorbereitungskurs ja immer gesagt haben, Kindererziehung. Also ich glaube, wenn man das so natürlich wie möglich macht, dann kann das doch nicht schief gehen. Also und wir sind damit blauäugig wirklich reingestolpert, wie wahrscheinlich letzten Endes auch alle Eltern.
Kannst dich auch nicht drauf vorbereiten.
Nee, gar nicht.
Also
das war ja, also es ist so schon eine Herausforderung, weil ja dein Alltag plötzlich komplett fremdbestimmt wird von einem kleinen mini super süßen Wesen. Aber unser mini super süßes Wesen hat auch viel, viel geweint, geschrien. Also die kam auf die Welt und ich habe sie also unter allen Babys habe ich sie rausgehört. Also das war so laut, auch die Schwestern haben sie rausgehört, weil sie immer geweint hat. Also entweder hat sie geschlafen, wurde gestillt oder hat geweint. Also es war, oh, ja, also eine sehr, sehr anstrengende Zeit auch. Naja, dann wurde das immer, ja, das sind die Koliken oder Koliken? Koliken sagt man, ne? Dann, das ist Bauchweh, das ist, ach, dann waren wir beim Osteopathen, dann haben wir sämtliche, auch weiß ich nicht, Pupsübungen, Salben und dann, ah, kann die Hebamme dann irgendwann, ja, ihr reibt den Bauch in die falsche Richtung, ihr müsst das in die andere Richtung reiben, sondern im Uhrzeigersinn. Wir haben wirklich alles ausprobiert, aber dieses kleine Mäuschen war, wenn es rückblickend betrachtest, immer unzufrieden. Also sie war nur zufrieden, wie gesagt, wenn ich sie gestillt habe oder im Tragetuch.
An dir
oder
dran.
An mir dran, Haut an Haut am allerliebsten. Oder wir hatten nachher so eine kleine, nicht diese Elektrowippen waren das nicht. Das, also so eine
Federwiege.
Genau, aber
manuell.
Genau, also nicht elektrisch. Und dann da lag das Mäuschen drin, weil die am allerbesten geschlafen hat, wenn die eingepuckt wurde, also richtig rein, kennst du Pucken, ne? Das ist ja diese Wickeltechnik. Wenn sie eingepuckt war, schön eingemummelt und dann hoch und runter bewegt wurde. Wie wir jetzt wissen, wird dadurch das Nervensystem beruhigt. Also durch das Gewippe, durch so Auf- und Abgewippe, ob sie nur getragen wurde, das ist ja letztendlich das Nachempfinden der Bewegung des Babys im Mutterleib, deswegen auch dieses eingeengte Sein, ne? Das mochte sie halt noch.
Ihr habt Gebärmutter gespielt.
Genau, wir haben Gebärmutter.
Am liebsten 9 Monate danach noch.
Ja, also bis sie nachher krabbelt, eigentlich bis sie laufen kommt. Was ich aber sagen wollte, durch das Auf- und Abgewippe werden in den Gehörgängen die im Gleichgewichtssystem, wenn stimuliert, auf und ab und das schüttet Serotonin bei uns aus. Also das Gleiche passiert, wenn wir auf dem Trampolin hüpfen oder laute Bassmusik hören und
Achterbahn,
genau. Also das ist und das forderte sie sich ein. Scheinbar hatte sie da schon das Defizit, aber der Blick war dafür überhaupt nicht da. Sie waren noch beim Osteopathen und ach, was ich vergessen habe, sie war ein Kaiserschnittbaby. Das war vielleicht nochmal wichtig. Naja, und wir konnten uns das alles überhaupt nicht erklären. Also es war nachher, wir waren auch so müde nachher eigentlich nur noch, dass wir nur noch funktioniert haben. Also, aber wie gesagt, rückblickend betrachtet war sie mit dem Kopf immer schon im nächsten Entwicklungsschritt und frustriert war das noch, weil sie das noch nicht konnte. Und das zog sich quasi die nächsten Jahre auch durch. Sie wollte am liebsten alles schon im Vorfeld können. Das war so ihr Thema. Die war so frustriert und so sauer und so wütend, dass die weinend, krabbelnd um den Tisch gekrabbelt ist. Also die war bei meinen Schwiegereltern und hat dann irgendwann mitgekriegt, dass wir nicht da sind. Wir waren, glaube ich, eine Stunde weg oder zwei, also nicht lange. Und da war die so wütend, wollte sich von ihrer Oma nicht auf den Arm nehmen lassen oder nur ne, widerwillig. Und dann fing die an, los zu staxen und fing an zu krabbeln und krabbelte eine ganze Stunde, bis wir wieder kamen.
Mann,
total übermüdet. Krabbelte sie um den Tisch herum, die kleine Maus, ja. Naja, also Frustrationstoleranz war schon immer ein Thema, Impulskontrolle war immer schon ein Thema.
Stressregulation.
Auch. Also es war dann immer, hört man dann immer, ne? Ja, langsam müsste sie doch aber schon wissen, wie man sich wieder runterreguliert. Das muss sie doch auch alleine können. Denn lasst sie doch mal schreien oder geht doch mal raus. Oder,
die verwöhnt sie ja nur.
Genau, wir verwöhnen sie. Und wenn du so frisch gebackene Eltern bist, dann glaubst du ja auch erstmal alles und denkst, okay, die wissen das ja alle im Internet sowieso. Obwohl ich dazu sagen muss, ich habe bewusst wenig recherchiert. Aber in den ganzen Kursen, weil die ganzen Mamas, die man ja dann so kennenlernt, alle anderen Babys waren irgendwie entspannter und ruhiger. Nur wir hatten echt zu tun mit der kleinen Maus. Und irgendwann fiel dann auf, als Ergotherapeutin sensorisch merkt man dann auch, ne, sie brauchte schon immer, also das Pucken, damit hörte es nicht auf, sie brauchte schon immer viel Druck, ne, also es war immer alles ein bisschen mehr, wirkte auch immer ein bisschen tollpatschiger und rempeliger und dann haben wir gedacht, okay, sensorisch ist da ein bisschen in den Wahrnehmungsbereichen, kann man das da was machen, aber alles, was wir so, ja, an ergotherapeutischen Know-how hatten, Und ich habe ja bis dato auch schon ein paar Jahre Berufserfahrung und auch Weiterbildung gehabt. Hat irgendwie nicht gefruchtet. Mhm. Und dann stieß ich irgendwann auf das Thema Nervensystem und frühkindliche Reflexe. Und dann dachte ich, kann das sein? Und bin auf EMPP gekommen.
Wir müssen vorher auch noch dazu sagen, dass frühkindliche Reflexe ist schon auch ein Teil der Ausbildung. Oder war das bei dir nicht?
Nein? Bei mir? Nein, nein. Also vor 20 Jahren.
Oh Gott, na gut, okay.
War das bei uns kein Thema. Also es gab sensorische Integration, die Wahrnehmungsbereiche, das schon. Also wenn frühkindliche Reflexe in der Ausbildung angesprochen worden sind, dann so am Rand, dass das keine Relevanz hatte. Also ich habe ja auch in der Ausbildung nachher direkt irgendwie, wie gesagt, SI gemacht und viele ADHS-Diagnosen oder Kinder mit ADHS-Diagnosen auch behandelt. Und ja, durch gezielte Beobachtungen sind der erste Kontakt mit frühkindlichen Reflexen. Vor allen Dingen der asymmetrisch-tonische Nackenreflex, der ATNR mit dieser Mittellinienkreuzung. Das war ja schon immer Thema Händigkeit in der Ergo. War unauffällig. Die war hatte immer einen zu hohen Stiftaufdruck. Das ist mir schon aufgefallen. Aber ich dachte, na ja, vielleicht ist da noch ein bisschen da. Ich habe dem Ganzen, weil in der Medizin ist es ja, du hast frühkindliche Reflexe, entweder sind sie da, dann bist du schwerst mehrfach behindert.
Oder die sind irgendwann einfach weg.
Oder die sind weg. So. Ja. Und frühkindliche Reflexe, die haben ja so quasi eine Entwicklung, eine weite Zeit. Und dann werden sie vom Kortex, also vom Großhirn, schlafen gelegt. Also die verschwinden dann nicht einfach, sondern die werden schlafen gelegt von höheren kognitiven Prozessen und Funktionen. Also
im Fachjargon sagt man, sie werden integriert.
Genau, genau.
In die restlichen Bewegungsmuster sozusagen.
Genau, oder abgelöst von reifen Bewegungsmustern oder Reflexen, Reaktionen. Und habe dem Ganzen gar nicht so viel Aufmerksamkeit gegeben. Und dann kam die Schule und da fiel dann total auf. Also das Lesen, Lernen, das stagnierte. Und dann, na, wie es denn so ist, ne? Das System, unser System meint es ja dann immer gut, du hast Fragen und irgendwie das Universum schickt dir die Antwort. Und dann kam ich zu INPP. Und INPP ist ein
Neuromotorisches Trainingsprogramm.
Genau, neuromotorisches Training. Da geht es darum, dass du schaust, welche frühkindlichen Reflexe, welches Reflexprofil ist eigentlich vorhanden durch eine riesige Testung. Die hatten wir dann auch gemacht. Und welche Reflexe noch persistieren und inwiefern sie noch relevant sind. Wo Gleichgewicht, Koordination, Feinmotorik, unter anderem auch die frühkindlichen Reflexe alle abgetestet werden. Und das hat sie dann auch gemacht. Und dann kristallisierte sich schon ein schönes Potpourri an Reflexen heraus. Und dann war uns total klar, aha, daher kommt das Ganze. Hm. Also da war der Moro ein großes Thema. Also der Umgang mit Stress war, wie gesagt, von Baby an ja ein Thema. Dann war die Mittellinienkreuzung, die Händigkeit, die zwar da ist, aber der asymmetrisch-tonische Nackenreflex, ATNR, grätscht da immer noch rein. Und deswegen fiel sie so schwer, das Lesen zu lernen und das Schreiben. Also sie bastelt wahnsinnig gerne, aber alles immer mit viel Druck und so ein bisschen überschießenden Bewegungen. Mhm. Genau. Und wie es bei mir denn so ist, ich kann mir das ja nicht nur anlesen. Nein, ich muss es lernen, ich muss es wissen, ich muss es aufsaugen wie ein trockener Schwamm. Ja, und bin jetzt Licensure für IMPP und habe schon ein paar Erwachsene, ein paar Kinder jetzt im Trainingsprogramm oder Übungsprogramm. Und es ist
so cool.
So spannend, so, so spannend, weil es sich immer anfühlt wie ein random Symptom und man irgendwie das Gefühl hat, durch das Wissen, was man da in dieser Ausbildung bekommt und auch die Bücher, die wir gelesen oder die ich gelesen habe, als hätte man so den Heiligen Gral. Das ist total verrückt. Ich möchte das gar nicht so wunderblumig irgendwie darstellen, aber es ist runter reduziert.
Die Basis.
Die Basis, allem. Genau. Der Ursprung allem ist der Herrscher. Ist das Nervensystem oder die Herrscherin.
Ja, und es ist ja auch mittlerweile in der Medizin doch ein verbreitetes Thema, Stress, aber es wird halt nie so richtig erklärt. Also immer wird gesagt, ja, na, wie viel Stress haben sie denn bei Migräne, bei keine Ahnung was, bei allen möglichen Erkrankungen? Und jeder denkt sich so, ja, ach, das bisschen Stress, was ich habe. Aber was da wirklich dahinter steckt und was dem Nervensystem wirklich Stress macht, das wird ja nie ergründet und wird auch nie erklärt. Und trotzdem, ja, gerade da sieht man wieder, es ist die Basis.
Ja. Ja, das stimmt. Und was ich auch mal gerne mag, ist dieses, sie haben zu viel Stress, machen sie doch mal weniger.
Ja, weniger. So. Ja. Einfach noch mal mehr Yoga und Meditation, dann wird es. Ja. Gar kein Problem.
Einfach noch on top mal drauf.
Genau.
Zu ihrem stressigen Alltag mit 40-Stunden-Job, alleinerziehende Mutter, machen sie doch mal ein bisschen was für sich.
Was dann auch durch die Blume gesagt wird, sie sind ja schuld daran, dass es ihnen so scheiße geht.
Ja.
Und nur, sie sind jetzt auch in der Verantwortung dafür, das Ganze zu eliminieren. Genau, mit noch mehr To-Dos auf der To-Do-Liste.
Ja, ja, jedenfalls kam ich genau so zu dem Thema und habe da meine Berufung gefunden. Und weil die Frage dann auch, wir arbeiten ja auch in Kitas und auch die Grundschulen von den Kindern, die ich behandle, fragten nach. Und dann kam es dazu, dass wir jetzt Vorträge halten zu dem Thema, dass wir einen Workshop haben zu dem Thema. Und weil uns das nicht individuell genug ist, haben wir gedacht,
es muss ein Podcast her.
Genau. Und das war Antonias Idee. Und ich habe zuerst gedacht, die verrückte Nudel, legt die sich schon wieder aus.
Als ob wir das machen. Und zwei Tage später, wir machen das auf jeden Fall. Eine gute Idee.
Ja, das stimmt.
Ja.
Da kommt immer erstmal mein Skeptiker hoch und denkt,
total,
so ein Blödsinn. Und
ja, du guckst mich dann immer schon so an auch. So, hä, was denkst du denn? Nein, natürlich nicht. Auf gar keinen Fall. Aber ich weiß dann immer schon, mittlerweile kenne ich dich ja doch ganz gut und ich weiß, ich frage noch dreimal und beim dritten Mal habe ich sie rumgekriegt. Spätestens, das brauche ich eigentlich nicht mal. Nee. Es muss nur kurz reifen in dir.
Ja, du musst es
einmal ansprechen.
Mit dem Podcast, das hast du gesagt. Und ich glaube, eine Stunde später war es auf meinem Vision Board 2023 für 2024.
Okay.
Und jetzt Freitag der 13.
Schön.
Dezember 24 ist es soweit.
Ja.
Ja.
Endlich.
Genau, das war mein Werdegang oder meine wie ich eigentlich zu dem Thema gekommen bin. Aber jetzt, du bist ja auch Mama und hast einen kleinen Sohn.
Ja, 2,5 jetzt.
Genau, und vielleicht auch noch dazu, mit unserem Podcast möchten wir gerne die verschiedenen Umstände, wie Schwangerschaften, Geburten, Lebensjahre, Partnerschaftsbezüge, Zwillingsschwangerschaften oder den Bezug einfach auch gerne herstellen zu Lernschwierigkeiten, zu anderen psychosomatischen Geschichten wie Rückenschmerz, Migräne, was du vorhin ja schon sagtest.
Psychischen Erkrankungen generell.
Alle da draußen sind eingeladen, sich bei uns gerne zu melden.
Ja, schreibt uns.
Ja, schreibt uns gerne auf der Instagram-Seite, sind wir zu finden unter hirn-stamm-tisch. Und da findet ihr uns.
Genau. Schreibt uns kurz was zu eurer Geschichte.
Ja.
Was so eure Anliegen sind, eure Problemchen, Symptome.
Und dann können wir mal kurz quatschen.
Genau.
Und dann kommt ihr vielleicht zu uns in die Show. Ja. Ja, erzähl mal weiter. Du hast einen Sohn, 2,5?
Ja.
Erzähl doch mal, wie war dann bei dir eigentlich die Schwangerschaft?
Ja, total easy peasy und stressfrei.
Das sagen sie alle.
Das, was alle Mütter immer erzählen in den Anamnesen. Ja, in der Schwangerschaft ist Corona ausgebrochen. Und ich weiß gar nicht mehr, in welchem Monat ich da war, aber relativ am Anfang, meine ich.
Das ist aber dich da nicht angesteckt, nee? Du hattest da
nee,
in der Schwangerschaft?
Nee, naja, nee, erst danach dann. Aber ja, auch so Thema Impfung und so, das war ja dann da auch alles sehr präsent. Keiner wusste, okay, wie, wo, was. Die Impfung kam erst raus. Können Schwangere geimpft werden oder auch nicht?
Ja,
ich habe mich dann impfen lassen. Das waren auch alles so, also ja, irgendwie Dinge außerhalb meines Kontrollbereichs so ein bisschen. Und also so Unsicherheiten einfach, die man dann so mit sich rumträgt. Ja, auch als, ja, schwangere Mama von einem ungeborenen Baby. Was er natürlich schon auch beschäftigt. Genau, die Schwangerschaft war nicht so ganz geplant. Ich war damals mit meinem Partner schon 7 Jahre zusammen. Also es war jetzt auch nicht für mich nicht dramatisch. Genau. Und trotzdem hat sich da auch schon, naja, Unsicherheiten in der Partnerschaft einfach rauskristallisiert und Bedürfnisse, glaube ich, die dann auch einfach nicht so richtig gesehen wurden, erfüllt wurden.
Was denn ja auch so zu, also gerade so Partnerschaft, ne? Wenn die so ein bisschen ins Schwanken kommt, also Stress ist dann auch ein großes Thema.
Ja.
Was ja durchaus auch Einfluss
auf Zweifeln kommen auch.
Genau,
ne? Und irgendwie, ja.
Und das ist ja ein großes, also Stress ist, glaube ich, einer mit der Hauptindikatoren für das Beibehalten frühkindlicher Reflexe.
Ja.
Ne? Also positiv wie negativ, muss ich dazu sagen. Also ich erzähle immer wieder gerne, ich habe geheiratet bei meiner, da war ich schwanger mit meiner zweiten Tochter. Und auch das hat sich auf das Nervensystem und auf das Reflexprofil ausgewirkt. Ja.
Ja.
Also es ist immer ein Potpourri aus, aber Stress ist einer mit der größten Faktoren. Mhm. Also,
und gerade so eine Hochzeit, das ist ja jetzt nicht, das ist ein Tag Stress, sondern das ist ja wirklich mit Vorbereitung und
genau, über
eine
lange
verbunden.
Zeit und Raum auch, ja, das
ja.
stimmt.
Ja,
genau. Also partnerschaftlich.
Genau, partnerschaftlich, obwohl ich das damals auch ganz gut weggedrückt habe. Aber,
naja, aber auch das.
Ja, letzten Endes unterschwellig kommt es ja dann doch durch. Also bietet immer so einen Grund an Unsicherheit einfach.
Ich sagen, und unsicher, Stress. Was macht denn das Nervensystem bei Unsicherheit? Fest.
Ja.
Ne? Also das heißt ja Gefahr. Und das kann nicht gut sein. Das Schlimme ist ja auch für Frauen, ich will jetzt nicht so ein Ding hier aufmachen, aber wenn wir Frauen schwanger sind, das geht auch an unsere Existenz dann, ne? Wenn wir vom Partner verlassen werden oder die Angst haben, verlassen werden zu können, sitzt du dann mit Baby alleine da. Das darf man,
ja,
also
das
ist...
Vor allem auch, wenn du das erste Mal mitmachst und so, du weißt halt gar nicht, worauf du dich einstellst.
Ja, das stimmt.
Und das ist schon alles, also da dann irgendwie sich zu überlegen von vornherein, okay, das ziehe ich alleine durch, das ist schon,
ja,
das ist schon krass. Ja,
ja,
total.
Das stimmt.
Das habe ich mir da nicht überlegt.
Naja, das soweit war es ja bei euch auch gar nicht. Also es kam nicht dazu, dass ihr euch da jetzt getrennt hattet oder hättet in der Zeit. Ja, erzähl mal weiter. Entschuldigung.
Genau. Und dann bin ich irgendwann gegen Ende aber auch erst ins Beschäftigungsverbot gekommen. Ah, und nebenbei habe ich aber immer noch an der App rumgebastelt. Das hat mir schon auch ein bisschen zugesetzt, muss ich sagen. Das war auch. Ich habe in meiner Bachelorarbeit damals eine App nicht entwickelt, aber gestaltet sozusagen und so das Grundgerüst davon mir zusammengedacht und visualisiert. Und die wollte ich gerne umsetzen. Und das war mein Projekt vor und in der Schwangerschaft. bin dann auch extra noch so direkt vor der Schwangerschaft, bevor ich das wusste, mit den Stunden runtergegangen, um das zu machen. Und ja, hatte dann damit in der Schwangerschaft auch ein bisschen zu tun, weil irgendwie hat es mir schon auch ein Stück weit Druck gemacht, dass es halt eine Deadline gab dafür. Dann und dann muss es fertig sein, sonst werde ich es wahrscheinlich nie mehr machen. Naja, genau. Und dann hat sich sowieso ein bisschen was umgestellt durch Corona mit den ganzen Patienten. Wir hatten dann teilweise, hatte ich Online-Therapien, was echt ganz cool war. Und ansonsten, ja, war dann, ich habe mich aber während der gesamten Schwangerschaft total, also gut um mich gekümmert, indem ich ja diese Geburtsvorbereitung, diese mentale Geburtsvorbereitung gemacht habe. Und ich glaube, ohne die wäre mein Kind heute auch anders. Also ich glaube, das hat schon echt auch viel nochmal in reguliert einfach, weil ich mir wirklich, ich glaube, ab dem dritten Monat oder so jeden Tag eine bestimmte Zeit genommen habe, in der ich 20, 30 Minuten wie so eine kleine eingesprochene Meditation gemacht habe. Und das hat mir so gut getan und auch in Verbindung dann mit dem Kind zu sein. Also es waren wirklich die friedliche Geburt, falls das jemand kennt da draußen. Das ist absolut empfehlenswert. Und ja, auch aus heutiger Sicht, auch aus professioneller Sicht macht das total viel Sinn da irgendwie. Letztlich geht es darum, unter der Geburt nicht in dieses Stressmuster zu verfallen und dem Körper das Gefühl, also wenn man erst ins Krankenhaus geht zu einer Geburt, dann hat der Körper und das Nervensystem ja schon erstmal Ja, Angst und Stress einfach, weil das ein unbekanntes Umfeld ist. Man verbindet meistens mit Krankenhäusern jetzt nicht das Allerbeste. Das sind fremde Leute, ganz andere Gerüche. Also eigentlich möchte der Körper zurück in unsere Höhle, also unsere eigenen vier Wände sozusagen, und da in Sicherheit ein Kind kriegen. Und das ist natürlich in der heutigen Geburtsmedizin einfach nicht unbedingt so machbar, und das möchte auch nicht jede Frau, was völlig in Ordnung ist. Aber sich da irgendwie einen mentalen Raum zu schaffen, in den du einfach dich zurückziehen kannst, also die Sicherheit in dir zu finden in dem Moment, das, ich bin sehr, sehr froh, dass ich das vorher geübt habe. Mhm. Und das habe ich unter der Geburt tatsächlich auch sehr gemerkt. Jedes Mal, wenn ich irgendwie ja davon rausgekommen bin, also aus diesem Entspannungsmodus, aus dem Entspannungszustand, waren die Wehen schon nahezu unerträglich. Und ich hatte wirklich immer das Gefühl, okay, ich klapp gleich ab, habe mich übergeben. Es war echt nicht schön. Und ja, ich glaube so, das sind wahrscheinlich Wehen, die andere Frauen die komplette Geburt über haben. Also es ist, wenn ich da so zurückdenke, und ich hatte schon ein paar davon. Ich habe das schon, also für meinen Geschmack oft genug gehabt, aber ich hatte halt Gott sei Dank auch andere Wehen. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich in diesen entspannten Zustand zurückkehren konnte, selbst wenn es nur so 30-40% Entspannung war, und es hat, die Umstände bei meiner Geburt, die waren jetzt nicht optimal. Also ich wurde da oft wieder rausgerissen und ich hatte es schwer, irgendwie trotzdem mich zu entspannen. Aber ohne diese Geburtsvorbereitung hätte ich es nicht geschafft und die Geburt wäre ganz anders gelaufen, glaube ich. Hm. Und dadurch, jedes Mal, wenn ich in diesem entspannten Zustand war, habe ich das Gefühl gehabt, ich kann es bewältigen. Es ging nur zu einem gewissen Grad, die Wehe und der Schmerz dann auch, der damit verbunden ist, und dann ist er wieder abgeklungen. Und dann hatte ich kurze Pause und dachte mir, okay, gut, ist machbar.
War bei mir ja ganz anders, also wie gesagt, ein paar Jahre vorher. Ich hatte das ganze Wissen noch nicht. Und im Nachhinein wünschte ich mir, ich hätte das gehabt. Mir ist die Fruchtblase geplatzt und dann ging es direkt ins Krankenhaus. Und dann haben die, führte sich oft übergriffig auch an. Ja. Ne? Also die haben meinen Muttermund abgetastet und haben, weil der nicht schnell genug aufging, haben die den einfach manuell aufgerissen mit den Händen, ne, damit, weil der erst bei 3 Zentimeter war und das müsste ja mehr werden und so weiter. Und ich hatte dann auch eine PDA nachher. Ich hatte Schmerzen, ja klar. Und meine ganzen Werte waren so durcheinander. Also ich war komplett überfordert, mein Nervensystem wahrscheinlich komplett in Alarm. Und habe ich eine PDA bekommen und dann hatte ich halt diese Wehenstürme, ne? Also ganz lange Wehenspitzen. Oh, und dann dachte ich mal so, Geburtsvorbereitungskurs. Haben die doch gesagt, ich kann das wegatmen. Ja. Und ich konnte da gar nichts wegatmen. Also ich habe immer versucht, mein Mann meinte dann immer so, oder Michael, ich habe es immer so.
Oh Mann.
Ganz, ganz schlimm. Also, und dann war das Herz nachher viel zu schnell und Fieber. Und dann gab es ja einen Notkaiserschnitt bei uns. Und dann musste sie geholt werden. Ach, und dann, wie gesagt, eine PDA bekommen. Und dann erstmal noch schön in der Gefäßtasche gespritzt. Also die kam gar nicht da an, also im Körper ein. Also das und dann haben die auch zwischen meinen Wirbeln nicht immer gleich eine Lücke gefunden. Also das ist ja so eine Riesennadel, die da reingestochen wird. Und teilweise waren die Wirbelkanäle zu eng und die haben, ich weiß nicht, 4-5 Mal angesetzt und können wir doch nicht. Und Micha meinte nur zu mir, oh, er konnte da gar nicht hingucken. Das war ganz schrecklich, diese Riesennadel, die da in den Rücken reingespritzt wird. Also im Nachhinein, ja, wie gesagt, hätte ich mir das gewünscht für meine Geburt, dann hätte ich das auch anders gemacht. Und auf der anderen Seite hätte ich das ganze Wissen gehabt.
Weiß ich nicht.
Du hättest sie verklagt.
Oh, verrückt. Ja, aber eigentlich, ja, wie gesagt, hast du es genau richtig gemacht.
Ja,
ne?
Mit dieser total.
Regulation, Meditation deines Nervensystems. Das ist verrückt. Mhm. Also wirklich schön.
Und ich wurde damals auch so belächelt von so vielen Seiten.
Ja.
Also auch da. Ja, der Rest so meines sozialen Umfelds, auch gerade was so Familie oder so, das war wirklich, es hat gar keiner irgendwie ein Fünkchen ernst genommen. Und ich war mir aber sehr, sehr sicher, und das waren auch so Behandlungsmethoden, die ich schon vorher auch mit meinen Psychpatienten immer mal gemacht habe, und Patientinnen, und von denen ich von denen ich schon überzeugt war.
Ja.
So, und das dann auf die Geburt anzuwenden, das war für mich in dem Moment einfach nur logisch.
Ja.
Und es hat sich, ja, es hat sich total richtig angefühlt und es hat sich auch am Ende, als er, also ich habe mich davor, ja, es hat mich gerettet ein Stück weit.
Ja, na klar.
Auf den Geburtsprozess, ja.
Ja.
Gott sei Dank.
Und jetzt ist er 2,5.
Jetzt ist er 2,5.
Der kleine Mit dem Reflexprofil seines Vaters.
Ja, geht. Er hat schon auch viel von meinem FPR. Aber ja, Gott sei Dank auch mehr Moro. Eigentlich ist es sogar ganz gut.
Ja.
Eine ganz gute Mischung von den beiden. Schon ganz schön später.
Ja. Jetzt haben wir ganz viel
von uns erzählt.
Aber es ist ja auch notwendig. Und noch gar nichts über die unser eigentliches Thema. Die frühkindlichen Reflexe, deren Auswirkungen. Was hältst du davon?
Wir machen es in der nächsten.
Wir machen eine Special-Folge nur zu dem Thema frühkindliche Reflexe.
Über uns. Aber ja, das ja jetzt hiermit auch.
Abgehakt, check. Und dann starten wir beim nächsten Mal direkt mit unserem Fachwissen. Und stellen unsere Reflexe, unsere Lieblingsreflexe.
Unsere Lieblingsreflexe. Ja,
mal so
das
vor.
Machen wir. Das machen wir.
Und dann würde ich sagen, haben wir uns Feierabend verdient, oder?
Auf jeden Fall. Okay. Let's gut, liebe Christine.